im Raum, aber auch an den Endgeräten, an den CD-Playern, die in der kommenden Woche die Gottesdienste nachverfolgen. Danke, Jesus, dass wir in dieser Zeit, die uns alle herausfordert, auf diese Weise Gemeinschaft erleben können. Ich bete, Jesus, dass du mir jetzt Gnade gibst, das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast, und allen, die hier sind, allen, die zuhören und zuschauen, Gnade zum Empfangen deines Wortes. Amen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Jesus kommt in diese Welt. Das ist das, was wir im Advent feiern. Jesus kommt in unserer Welt an. Advent bedeutet Ankunft. Und okay, ist da alles in Ordnung? Ja, okay. Dann ist ja okay. Das ist live hier alles und in Farbe. Genau. Advent, bei diesem Thema habe ich gerade angefangen. Jesus kommt in diese Welt, er ist als Mensch sichtbar geworden, hat sich uns offenbart, ist zurückgegangen zum Vater, und jetzt in dieser Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen Christi und dem zweiten Kommen Christi warten wir immer wieder neu und machen uns das bewusst. Jesus hat versprochen, ich werde wiederkommen. Ich werde ein zweites Mal in diese Welt kommen, und ich möchte in dieser Zwischenzeit bei dir und bei mir persönlich ankommen, in deinem Herzen ankommen. Ich will ja Begegnung mit dir jetzt schon, dass wir uns im Idealfall darauf ausrichten, dass wir jetzt schon diese Gemeinschaft des Himmels erleben, dass wir jetzt schon diese Vorfreude des Himmels erleben. Darum geht es. In der Adventszeit, auch in den Familien hoffentlich, im Idealfall, wo man sich auch mal eine besinnliche Adventszeit gönnt. Gerade jetzt ist es ein bisschen leichter geworden, wo man nicht mehr so viele Verpflichtungen hat in der Woche. Das ist vielleicht manchmal auch ein Vorteil von dieser Zeit. Und wir sind jetzt gerade in der Predigtreihe Prost Mahlzeit mit Jesus zu Tisch. Eigentlich ist jetzt da die Zeit, wo wir alle beruflich oder privat eine Weihnachtsfeier nach der anderen hätten. So, man hat hier eine Weihnachtsfeier im Beruf, und dann hat man eine Familie und im Team und im Hauskreis und was weiß ich, wo man alles Weihnachtsfeiern feiern könnte. Geht dies Jahr leider alles nicht, aber wir können uns sicherlich noch lebhaft daran erinnern. Das sind ja so die Orte, wo man dann auch miteinander isst, wo man miteinander trinkt, wo man Advent feiert. Und in solchen Situationen lernt man sich besser kennen, wenn man zusammen essen und trinken geht. Und wie gesagt, damals, als ich noch in einem anderen Beruf gearbeitet habe als Bankkaufmann, da ging es auf den Weihnachtsfeiern ganz schön hoch her manchmal. Da hat man dann abends, haben die Banker dann ihren Schlips abgemacht, und dann hat man sich auch anders kennengelernt und gefeiert und so weiter. Heutzutage, ich war letztens mal in der Bank, ich musste mal wieder beruflich in der Bank sein, und die tragen gar keinen Schlips mehr. Die haben jetzt mit dem Feiern, haben die jeden Tag dort. Ich habe damals tolle Kollegen gehabt, und ich meine, außerhalb dieses förmlichen Rahmens, den man in der Bank damals, als ich da gelernt habe, war das noch alles ja förmlich, war schon toll, Menschen mal ein bisschen anders kennenzulernen. Also ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt damals, und verstehe mich mit dem einen oder anderen jetzt noch, also nach langer, langer Zeit. Aber es war halt cool, dort bei diesen Zeiten, wo man sich so beim Essen und Trinken dann trifft und miteinander austauscht. Und das ist eben auch der Kerngedanke dieser Predigtreihe, dass wir eben uns bewusst machen, Jesus war ein Mensch, der mit anderen Menschen zu Tisch war. Und die haben Menschen kennengelernt, die Menschen haben Jesus kennengelernt bei diesen Begegnungen. Und es ist ja aufgeschrieben in den Evangelien, dass wir davon etwas mitnehmen können, dass wir uns davon ansprechen lassen können, weil wir davon überzeugt sind als Christen, die Geschichten sind nicht einfach nur Geschichten von damals. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Rabbi, der durch Israel gewandert ist. Das hat aber mit dir heute nichts zu tun, sondern wir leben in der Überzeugung, dass Christus auferstanden ist von den Toten und dass das, was damals real war, uns herausfordert, uns in diese Geschichte mit hineinzunehmen, damit wir daraus für heute und jetzt etwas empfangen können. Wir sind nicht einfach nur Betrachter aus der Vogelperspektive, sondern wir sind eingeladen, in diesen Texten uns selbst hineinzubegeben, in diese Charaktere, die uns dort begegnen. Und uns selber am Wort Gottes, nämlich an Christus, auszurichten in diesen Begegnungen. Wir sind also eingeladen, im übertragenen Sinne, uns selbst mit Jesus zu Tisch zu begeben und ihn auf diese Art und Weise besser kennenzulernen. Diese Geschichten haben alle etwas gemeinsam. In diesen Geschichten, wo Jesus mit Menschen zu Tisch ist, passiert in der Regel etwas, dass Menschen wieder in die Gemeinschaft der Gesellschaft eingefügt werden. Dass sie wieder Teil der Gesellschaft werden. dass man sich wieder begegnet. Dass Menschen, die vorher draußen waren, jetzt drin sind. Zumindest in der Beziehung, in der Begegnung mit Gott. Also das ist das Ziel Gottes sowieso, weil es Gottes Wesen entspricht, Gemeinschaft. Gott ist nicht nur ein Gott, wie es in anderen Religionen teilweise geglaubt wird. Da sitzt irgendwie ein Gott oben auf einem Thron auf einem, und sitzt dort einsam und alleine vor sich hin und langweilt sich, sondern wir glauben an einen dreieinigen Gott. Unser Gott, an den wir glauben, der ist immer Gemeinschaft gewesen, bevor diese Welt existierte. Bevor irgendetwas hier passiert ist, gab es schon Gemeinschaft in Gott selbst. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir sind auch von ihm so geplant und gedacht, dass wir in Gemeinschaft leben, dass wir nicht für uns selbst da sind. Und das ist eben das, was wir in Gemeinschaft leben, wenn wir auch miteinander zu Tisch sind. Heute das Thema, wie gesagt, wie das gerade schon angekündigt worden ist, zu Gast bei Freunden. Wir haben ja diese Predigtreihe begonnen mit der Situation, wie Jesus auf einer Hochzeitsparty war. Das letzte Mal hat Daniel darüber gepredigt, wie Jesus mit einem Zöllner sich getroffen hat, mit Zachäus. Und das war nicht nur ein stadtbekannter Sünder, der war noch klein. Das wird explizit berichtet. Zachäus war klein. Und Menschen, die auf der einen Seite Gauner sind und dann auch noch klein sind und irgendwie ihre kleine Körperstatur auch noch darüber kompensieren müssen, das sind ganz gefährliche Menschen. Und das war so einer, das war ein Abschaum, mit dem wollte keiner was zu tun haben. Er musste sogar auf einen Baum klettern, um Jesus überhaupt zu sehen, weil die Leute sich so zusammengedrängelt haben und sagten, du kommst hier ganz bestimmt nicht durch, du Zwerg. So stelle ich mir das vor. Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und nach dieser Begegnung mit Jesus, nachdem sie zu Tisch waren, geht dieser Mann hin und bringt sein Leben wieder in Ordnung und wird wieder Teil der Gesellschaft. Darum ging es das letzte Mal. Und heute eine sehr bekannte Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und dann macht er sich quasi selbst zum Gast bei Freunden. Das kann man ja machen, aber da ist nicht sofort spontan Idylle zu Hause, wenn Jesus sich ankündigt. Also zumindest berichtet das die Bibel an der Stelle, in diesem Fall Lukas. Da entsteht nämlich Streit. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir zu Hause ist. Im Idealfall ist es so, wenn du Gäste empfängst, rufen sie mindestens ein paar Stunden vorher an und sagen, ey, ich komme nachher eben vorbei, zumindest wenn es Essen geben soll. Also einen Kaffee kriegt man bei uns zu Hause auch immer, aber wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Abendessen haben und am besten noch was Warmes haben, dann wäre es cool, wenn man das vorher ankündigt, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber stell dir mal vor, da kommen auf einmal 13 Männer bei dir an, ich hätte jetzt kein Abendbrot. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich wäre spontan überfordert. Ich würde wahrscheinlich irgendwie einen Pizzaservice anrufen oder sonst, aber das war die Situation. Ja, also nur, dass wir uns schon mal so ein bisschen noch eingrooven auf diese Geschichte. Ja, das ist keine Sache, wo man sagt, juh, kein Problem, ich habe sowieso einen Kühlschrank voll, ich habe gestern noch ein Schwein geschlachtet oder so. Und nee, hier entsteht Stress. Jesus kommt und es entsteht Stress. Und das ist eine Geschichte, die Lukas uns überliefert. Das ist nur bei Lukas kommt das vor. Das gehört zum lukanischen Sondergut. Und Lukas war es offensichtlich wichtig, diese Geschichte, dass sie mit in sein Evangelium hineinkommt. Und das ist die Geschichte von Maria und Martha. Und genau, es ist halt so, dass man diesen Text manchmal so, gerade wenn man in christlichen Kreisen groß geworden ist, kennt man die. Und das ist eine große Gefahr bei diesen Texten, dass man denkt so, ach, ich weiß schon, worum es geht. Schon tausendmal gehört, Martha, das ist die Ungeistliche, Maria ist die Geistliche oder eine andere Leute, die lieben diese Auslegung. Ja, Jesus ist das so der große Mensch, der Emanzipator, habe ich bei einer Frau gelesen, derjenige, der sich für die Emanzipation einsetzt. Man hat da so manchmal so einen Schubladen, in die man diese Geschichte reinhaut und sagt, jo, jetzt lass ich mal noch vorne eine halbe Stunde reden und dann ist gleich Mittagessen. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass ich die nochmal herausfordern kann, dass wir uns diesen Text nochmal neu uns zuwenden und merken, wow, das hat was mit mir zu tun. Ich bin nicht einfach nur Betrachter von außen, sondern ich bin Teil der Geschichte und ich kann mich damit hineingeben und hineinnehmen lassen. Wir schauen uns den Text mal an, in Lukas Kapitel 10, ab Vers 38. Als sie aber weiterzogen, sie, das ist Jesus mit seinen Jüngern, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich, ich habe das Wort auch ergänzt, weil das im Luther nicht übersetzt wird, aber im Urtext steht, sie setzte sich auch dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich werde mich mit euch diesen Text so Vers für Vers nähern und hoffe, dass ihr euch da so mit einlassen könnt und mit hineingenommen werdet in diese kurze Geschichte. Martha nahm ihn auf, so beginnt dieser Text. Martha hat Advent. Christus kommt an in ihrem Haus. Es ist ihr Haus. Offensichtlich war das so eine richtige geschäftstüchtige Frau, die hatte die Hosen an zu Hause, weil, und ihre kleine Schwester, so stelle ich es mir vor, war da. Wahrscheinlich sagen die einige Ausleger, Martha vielleicht sogar schon Witwe, dass sie eben ein Haus halt führen musste. Kann man sich vielleicht vorstellen. Das war wirklich eine Frau, die wusste anzupacken und das war eine, die tatkräftig zupacken konnte. Und in diesem Text kommt sie relativ schlecht weg. Sie wird von Jesus getadelt. Sie bekommt einen Rüffel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so am Ende dieser Geschichte möchten ja alle von uns wahrscheinlich Maria sein und nicht Martha. Aber, und das möchte ich mal zu bedenken geben, sie ist diejenige, die ihre Pflicht ernst nimmt. Da kommt eine Meute hungriger Männer ins Haus. Und da, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, möchte ich dich mal sehen. Und sie packt gleich an. Sie ist gastfreundlich. Sie nimmt ihre Pflicht ernst. Alles für Jesus. Nicht nur die Reste, für Jesus das Beste. Kennt ihr diesen Spruch? Nicht die Reste, sondern das Beste. So irgendwie so gibt es auch Formen und Kreisen. Also sie muss auch wohlhabend gewesen sein. Ich weiß nicht, 15 Männer, oder? Nee, 14 habe ich ausgerechnet. 14 Männer, also der Bruder Lazarus war noch da, 12 Jünger. Dann war der Bruder Lazarus noch da und Jesus sind 14 Männer. Und wenn du selber noch mitessen willst, 15 Leute. Und dann so ein richtig üppiges Mahl da zu zaubern, das kostet auch Geld. Martha ist so ein typischer Fall für freikirchliche Frömmigkeit. Da ackert man sich richtig einen Wolf. Für Jesus tun wir alles. Nicht die Reste, nur das Beste. Müssen wir doch tun, wird doch von uns gefordert. Und dann Vers 39, die Szene erweitert sich. Da kommt auf einmal Maria, die sich auch zu den Jüngern setzt. Also wenn man sich in der damaligen Zeit sich dem Text nähert, dann denkt man so, Maria ist auch da und die hilft sich auch in der Küche mit. Na was? Die setzt sich dahin. Sie sitzt auch zu den Füßen der Jünger. Das ist ein Kontrast. Die eine rödelt und die andere sitzt. Da kann man das doch schon richtig so spüren, so in der Luft, wenn man diesen Text sich so ein bisschen so auf der Zunge zergehen lässt. Martha, mit der hatte man gerade angefangen, sich zu identifizieren, wenn man sich diesen Text so ganz das erste Mal näher. Stellt euch mal vor, hört diesen Text das erste Mal. Also ihr habt das ganze Lukas-Evangelium gelesen und dann seht ihr, Jesus kommt nach Hause und dann denkt ihr, ja, Martha hat es richtig gemacht, super. Man hat sich schon innerlich mit Martha identifiziert. Jesus ist doch da, wir müssen doch jetzt Gas geben für Jesus und richtig das beste Essen auf den Tisch bringen und so weiter. Das hatte Jesus ja vorher auch gesagt, wenn man das Lukas-Evangelium vor Augen hat, im Kapitel 9, da ist die Aussendungsrede von Jesus. Da spricht Jesus zu seinen 72 Jüngern und sagt, wenn ihr in eine Stadt kommt oder in ein Haus kommt, ich fasse das mal in meinen Worten zusammen, und wenn ihr dort aufgenommen werdet, dann sprecht Frieden zu diesem Haus. Aber wenn die euch die Tür vor der Nase zumachen, dann solltet ihr den Staub von den Füßen sollt ihr euch abstreichen, sagt Jesus. Also das war ein Merkmal, was Jesus seinen Jüngern schon mitgegeben hat. Wer dir die Tür öffnet, da gehst du rein. Mit dem Segen Gottes, da dienst du den Menschen, da betest du für sie, für die Kranken und so weiter und so fort, sagt Jesus dort. Ich kann mal vorlesen, Vers 10, 9 Vers 10. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straße und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an euren Füßen gehängt hat, schütteln wir ab von euch. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich sage euch, es wird Sodom erträglicher gehen an jenem Tag als dieser Stadt, sagt Jesus. Das heißt also, Jesus und seinen Jüngern die Tür zuzuschließen, am Ende der Zeit ist es besser gewesen, in Sodom und Gomorra zu leben, eine Stadt, die Symbol ist im Judentum für Fluch. Da ist Feuer vom Himmel gefallen. Das war nicht angenehm. Also ich hätte mich damals, wenn ich spontan diesen Text gelesen hätte, das erste Mal, hätte ich gedacht, also wenn Jesus kommt, mache ich auf jeden Fall die Tür auf. Und ich gebe mir richtig Mühe, guter Gast zu sein. Also Martha hat alles richtig gemacht. Das ist eine Spannung. Ihr Haus war offen, ihre Tür war offen. Und spontan als Leser möchte man sich die Frage stellen, doch schon, und Maria sitzt da jetzt, Jesus, ich merke schon richtig, wenn ich mich da so ein bisschen reinsteige, dann denke ich so, also wenn ich den Rest noch nicht kennen würde jetzt mal, ja, dann kommt in mir schon so eine Ungerechtigkeit hoch. Meine kleine Schwester sitzt hier und tut nichts. Könnt ihr euch das vorstellen? Das kann doch nicht wahr sein. Und man kann richtig spüren, wie die Temperatur steigt. Man kann spüren, wie die Temperatur steigt und ich meine damit nicht den Topf und den Backofen. Martha, steigt der Puls. 14 Männer sitzen da, klopfen mit dem Besteck auf den Tisch. Naja, das hat Jesus wahrscheinlich nicht gemacht, aber man kann es sich gut vorstellen. Ich habe die Schnauze voll, immer die Drecksarbeit zu machen. Das kennen wir doch aus unseren Haushalten auch, oder? Hier und da soll es da solche Szenen geben. Der Mann räumt die Spülmaschine aus, packt den Kindern das Schuhbrot für den nächsten Tag, bringt den Müll noch raus und macht dann das Abendbrot und die Frau sitzt da und guckt Sportschau. Wer kennt das nicht? Eigentlich alles richtig gemacht. Und Gott, du tust gar nichts. Jesus, du hättest doch spätestens jedes Mal machen müssen. Ist dein Job doch jetzt mal hier irgendwie da einzugreifen, Jesus. Das kann ich mir gut vorstellen. Jesus, siehst du nicht, was ich tue? Siehst du nicht, was ich für dich alles mache? Und Maria sitzt da zu Jesu Füßen. Das ist der absolute Gegensatz. Und das bedeutet nicht, dass Maria da irgendwie eine neue Form des Jesus-Fanclubs aufgemacht hat oder dass sie damals da sitzen, dass das ein Symbol war dafür, wie das heutzutage bei irgendwelchen Teenie-Bands ist, dass so, wenn man dann kreischend dasteht und das war damals die Haltung, wie das eben Teenies gemacht haben. Nein! Das war auch keine Information über eine antike Sitzposition oder ein Ausdruck für archaisch-männliche Überlegenheitsposen gegenüber Frauen, Mann, Frau, Probleme. Da sollte man hier in diesen Text nicht hineinlesen. Zu Füßen des Meisters zu sitzen, das war ein Terminus, ein Terminus technicus kann man auch sagen, dafür Jünger zu sein, einen Meister zu haben. Auf die heutige Zeit übertragen, könnte man sagen, Maria hat sich bei Jesus immatrikuliert. Sie ist bei ihm in die Lehre gegangen. Er war der Meister. Das war der Ausdruck dafür, zu den Füßen des Meisters zu sitzen. Das war bei Paulus zum Beispiel auch so, in der Apostelgeschichte, da beschreibt Paulus rückblickend aus seinem eigenen Leben, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Das war damals die absolute Top-Elite-Ausbildung, die man kriegen konnte. Und zu den Füßen dieses Professors Gamaliel sitzen zu können, das war was. Also bei Maria ging es nicht darum, Fußnägel zu bestaunen oder irgendwas, sondern eben Jesus nachzufolgen. Darum geht's. Und das war ein Skandal. Das war tatsächlich ein Skandal in der damaligen Zeit, dass das passierte. Das waren zwei Dinge, die hier ein Skandal sind. Das erste, stellt euch mal die Frage, wie viele Frauen mag es damals wohl gegeben haben, die einen jüdischen Rabbi hatten? Keine einzige. Das war absolut unüblich. Nur Männern war das vorbehalten, einem Rabbi zu folgen. Und der zweite Skandal war der, dass Jesus da nichts gegen getan hat. Alle haben gedacht, Jesus, merkst du noch, da sitzt eine Frau. Hallo, kannst du mal kurz hier... Das geht gar nicht, was du da machst, Jesus. Das tut man nicht. Eine Frau darf nicht einem jüdischen Rabbi zu Füßen sitzen. Es gab angeblich in der Zeit Menschen, die gesagt haben, ich würde lieber eine Torahrolle vor die Schweine werfen, anstatt sie einer Frau geben. Das war der kulturelle Background damals. Und Jesus hat da nichts gegen getan. Das war der Skandal. Also wir können lernen, Advent, wenn Jesus kommt, bringt er Mann und Frau zusammen in dieser Geschichte. Und ich habe gedacht, so im übertragenen Sinne, wie schön wäre das, wenn das in unseren Familien passiert. Dass wir auch als Mann und Frau eine besinnliche Adventszeit erleben, dass Frieden kommt. Dass wir da keine Streitigkeiten haben. Wenn Christus kommt, verbindet er. Er bringt etwas zusammen und heilt etwas. Und dann Vers 40, dann ist es so, dass die Bombe platzt. Bisher war ja noch nichts passiert, jetzt platzt die Bombe. Martha hatte viel zu schaffen, heißt es dort. Und sie hatte überhaupt keine Zeit darüber, irgendwie Jesus zuzuhören. Sie hat sich über ihren Dienst definiert. Im Urtext steht hier das Wort, was wir kennen aus dem als Diakonie. Diakonia steht hier. Also sie hat fromme Werke getan, Dienst für Gott. Und dann in Vers 40b, da heißt es dann, und sie trat hinzu. Das ist so dieser plötzliche Moment, wo man denkt, so jetzt platzt die Bombe. Man kann das auch übersetzen mit herandrängen. Das passt ganz gut, finde ich. Sie stürmt an den Tisch oder was weiß ich, an das Gelage, wo die da saßen und platzt mit ihrem Vorwurf heraus. Kümmert es dich denn nicht? Liegt dir nichts daran, wie es mir geht, Jesus? Und das ist der Vorwurf, den der eine oder andere auch in christlichen Kreisen manchmal kennt an Gott. Gott, kümmert es dich eigentlich gar nicht, was ich alles für dich tue? Kümmert es dich eigentlich gar nicht, was ich alles gemacht habe für dich und dass X und Y das nicht so tun? Und da steckt ja die Frage drin, Gott, ich habe doch so viel getan und ich tue doch so viel für dich. Jetzt müsstest du doch mal was machen. Dieser Gedanke von, Gott, ich muss doch etwas tun, damit du dann irgendetwas mir gibst oder für mich tust, merkt man gar nicht so bewusst oft. Und Jesus teilt dann seine Beobachtungen mit Martha. Er beschreibt das in zwei Verben. Das eine ist sich Sorgen machen, das andere ist sich zu stressen. Du machst dir viel Sorgen und hast viel Mühe, übersetzt Luther. Und das passt doch gut in unsere Zeit, auch in unsere fromme Zeit. Da haben wir doch die besten Absichten. Wir machen alles für den Herrn. Scheinbar. Bei Martha ist es aber so, wenn sie alles wirklich für Gott getan hätte, für Jesus getan hätte, dann hätte sie sich eigentlich gar nicht so aufregen müssen. Sie hat mich offensichtlich nicht verstanden, dass Jesus gar kein Fünf-Gänge-Menü erwartet. Jesus brauchte offensichtlich auch keine schnelle Bedienung. Eigentlich waren es ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Erwartungen, die sie an sich hatte. Der Erwartungsdruck, den sie selber spürte, den sie sich vielleicht selber gemacht hat. Sie hat gar nicht verstanden, was Jesus wichtig war. Die beiden Liedermacher und auch Theologen, Theo Lehmann und Jörg Swoboda, haben mal so ein Lied gedichtet, ist schon viele Jahre alt, aber daran musste ich denken in der Vorbereitung. Das Lied heißt, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schickt. Und im ersten Refrain oder in der ersten Strophe heißt es, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Und so war das auch bei ihr. Gut gemeint und schlecht gemacht. Es ging ihr nämlich um ihren eigenen Ruf. Ihr eigenes Ansehen stand auf dem Spiel. Es war ja ihr Haus und diese Mannschaft von Männern, diese wurden in ihrem Haus bedient. Du machst dir viel Sorge und Mühe, aber eines ist wichtig, sagt Jesus dann zum Schluss. Es geht nicht darum, möglichst viele Töpfe auf dem Ofen zu haben oder alles Mögliche am Laufen zu halten, sondern eins ist wichtig in diesem Moment. Maria hat das gute Teil erwählt. Jakob Kröker schreibt, in seinem Kommentar, was Jesus bei Martha tadelt, war nicht, dass sie überhaupt diente, sondern dass sie jetzt diente. In diesem Moment war es falsch. Diese Geschichte von Maria und Martha ist nicht ein Appell so nach dem Motto, jetzt lassen wir alles stehen und liegen und machen gar nichts mehr. Das wäre eine völlige Falschinterpretation. Es ist der Moment, der in diesem kritisiert wird. Sie hat nicht den Augenblick erkannt, wo Gott ihr dienen will. Sie hat nicht verstanden, dass Jesus ihr erst dienen will. Darum geht's. Wenn wir uns diese Geschichte also vor Augen halten, zwei Frauen, beide gehen sehr unterschiedlich mit dem Advent um, mit dem Ankommen Gottes in ihr Haus. Die eine fängt an zu rödeln und zu ackern und die andere setzt sich Jesus zu Füßen und empfängt erst einmal. Wie wollen wir in den Advent gehen? Wollen wir auch rödeln, ackern, tun und machen oder wollen wir uns mal zu Jesu Füßen setzen? Und diese Geschichte zeigt eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, die bei Martha zum Tragen kommt. Jesus kommt, der Meister kommt, jetzt muss ich etwas tun, um ihm zu gefallen, um ihm alles wohlzumachen, alles recht zu machen. Und die Geschichte macht uns doch deutlich, du brauchst Gott kein tolles Essen auf den Tisch zaubern. Er will dir erst einmal dienen. Nicht Aktionismus, nicht irgendwie, ich muss mich selbst rechtfertigen und mir selber und anderen beweisen, was für ein toller Christ ich bin, sondern entspannen als jemand, der von Gott empfängt. Da beginnt es. Wirklich geistliche Prozesse beginnen erst einmal als Empfangende. Nicht, was wir ihm bringen können, sondern als mit leeren Händen, mit leeren Herzen zu ihm zu kommen, sagen, Gott, fülle mich. Danke, dass du gekommen bist. Wir sind zuerst die Beschenkten. Wenn wir unser Herz gewissermaßen öffnen für Christus, wenn Gott bei uns ankommen darf, dann sind wir die Beschenkten. Gott zieht durch seinen Heiligen Geist in uns ein, in unser Herz, in unsere Gemeinschaft, in unsere Beziehung. Und wir sind die Beschenkten. Das ist so immer so bei Jesus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt Gottes Wort. Paulus drückt es in Römer 5 so schön aus. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Es ist etwas, was zuerst passiert ist für uns. Zuerst die Liebe. Zuerst sein Wort. Zuerst seine Heilung, seine Befreiung. Daraus kann sehr viel Taten und Worte der Liebe passieren. Aber es ist wichtig zu erkennen, dieses zuerst beschenkt werden. Zuerst kommt Christus bei mir an und ich bin der oder diejenige, der beschenkt wird. Und mich innerlich füllen lassen von ihm. Weil sonst habe ich nichts zu geben. Sonst ist es vielleicht ein frommer Aktionismus. Aber da steckt keine Liebe mehr drin. Und dass wir uns dafür entscheiden, jetzt in dieser Adventszeit diese Maria-Gesinnung neu zu kultivieren. Was bedeutet das? Es bedeutet, ein Leben zu den Füßen von Jesus, sein Nachfolger, seine Nachfolgerin zu sein. In diesem Bewusstsein zu leben, ich brauche zuerst seine Liebe, sonst kann ich nichts weitergeben, was von Bestand ist. Paulus hat es ausgedrückt im Brief an die Korinther, wo er sagt, wenn ich mit Menschen oder mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Also da werden ja Gaben besprochen, wie zum Beispiel prophetische Rede oder auch die Gabe des Sprachengebets wird hier angedeutet. Aber ohne Liebe, ohne von Gott gefüllt zu sein, bringt es nichts, sagte Paulus hier. Tolle, fromme Werke. Und dann so weiter. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Jesus hat doch gesagt, wir sollen Glauben haben, der Berge versetzt. Und wenn wir hier einen hätten, wo wir sagen würden, dieser Bruder oder diese Schwester, das ist so eine Prophetin, ja, so eine 100% Trefferquote. Du weißt gerade nicht weiter im Leben oder du hast irgendwie deinen Schlüssel verloren. Du musst diese Frau nur anrufen und sie sagt dir, simsalabim, da, der Herr hat zu ihr gesprochen wieder mal. also haben wir nicht so eine Person, wir haben viele begabte Menschen, aber so eine 100% Trefferquote habe ich bei keinem von euch erlebt. Aber stellt euch das mal vor, keine Liebe, so wäre es nichts, sagt Paulus. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen, sogar als Märtyrer sterben und mein ganzes Geld den Armen zu geben, ohne ein Herz, das gefüllt ist mit der Liebe Gottes, so wäre mir's nichts nütze, sagt Paulus. Das heißt also, und Paulus spricht hier von Agape, mein Herz, dein Herz muss gefüllt werden von Jesus selbst, damit wir das wirklich etwas substanziell weitergeben können. Und dieses zu Jesu Füßen sitzen hat damit zu tun, seine Worte aufzunehmen, dass wir uns Zeit nehmen, ihn zu hören in seinem Wort, dass wir in der Bibel schauen, was Gott dort zu uns spricht. Das ist das eine. Das zweite aber auch, wie Bonhoeffer das mal schön gesagt hat, Christus als Gemeinde existierend. Also das heißt, Christus existiert als Gemeinde. Dass wir uns bewusst machen, diese Beziehung, die wir miteinander haben, ist ein Geschenk von Gott. Und Christus begegnet uns in der Gemeinschaft der Glaubenden. Wo wir Gottesdienste feiern, wo wir Hauskreise haben, wo wir in Gruppen unterwegs sind, wo wir in Teams zusammenarbeiten für ihn. Bonhoeffer, ich will ihn noch mal zitieren, an anderer Stelle hat das mich so ausgedrückt. Gott ist da. Das heißt nicht in ewiger Nicht-Gegenständlichkeit, sondern mit aller Vorläufigkeit ausgedrückt habbar, fassbar in seinem Wort in der Kirche. Also, was er damit sagt, ist, nicht Gott ist irgendwo nebulös im wo auch immer, sondern Gott offenbart sich, Jesus offenbart sich in der Kirche. Er offenbart sich in unserer Mitte. Und da können wir ihn hören, da können wir ihn erleben, in der Begegnung auch, in dem Hören auf sein Wort. Und drittens, Gott begegnet uns in dem Angesicht der Armen und Kranken und der Ausgestoßenen. Das ist ein Grund, warum wir in der Adventszeit immer wieder auch unser Herz öffnen, hoffentlich, und Geld und Zeit und Kraft investieren, um diesen Menschen zu dienen. Jesus sagt, ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Das sind diese Begegnungen mit Gott. Nicht aus einem Aktionismus heraus, sondern aus der Begegnung mit Christus hier auch wieder neue Begegnungen mit Jesus zu suchen. Das gilt es für uns als Individuen, jeden Einzelnen für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Was immer wir entscheiden, was immer wir auch tun oder lassen als Gemeinde, vor allem wollen wir Jesu Nähe suchen, so wie Maria. Sein Wort soll in unserer Mitte sein und sein Wort soll uns leiten. Ich möchte schließen mit einem Gedanken von Michael Herbst. Der hat das so schön ausgedrückt, auf den Punkt gebracht. Und weil die Gemeinde die erste Adresse des Auferstandenen ist, werden wir auch im Blick auf die Gemeinde treu sein. Ein Stück unserer besten Zeit, nicht nur für etwas übrig bleibt, wird der Gemeinde gehören. Also, wenn wir diese Begegnung mit Jesus haben, dann ist Gemeinde nicht etwas, wo man am Ende auch noch sich investiert. Sondern wenn man gefüllt wird von der Liebe Gottes, dann ist es etwas, wo ich merke, hier begegne ich Christus. Hier in diesem Miteinander begegne ich Christus. Hier bringe ich mich ein. Es ist meine Gemeinde, ich bin Teil davon. Und hier ist ein Platz, wo Gott mich gebraucht und wo ich ein Segen sein kann für andere. Mach dir das Anliegen Gottes in dieser Gemeinde zu deinem Anliegen. Das ist mein letzter Wunsch, mein letztes Gebet. Lass uns zusammen aufstehen. Nach einem kurzen Gebet dann auch in die Lobpreis durchstarten. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus begegnet bist. Jesus, danke, dass du durch deinen Heiligen Geist in jedem von uns ankommen willst und dass wir erst einmal empfangen dürfen, deine Liebe, deine Heilung, deine Befreiung. Und danke dafür, dass du uns dann mit diesem gefüllten Herzen gebrauchen willst, um dein Reich zu bauen. Das Wichtigste ist, Jesus, dass wir zu deinen Füßen sind und zu deinen Füßen bleiben. wenn wir uns dieser Welt zuwenden, wenn wir uns unseren Familien, unseren Freunden, unseren Nachbarn zuwenden, dass wir nicht aus einem Aktionismus heraus, weil wir etwas beweisen müssen oder weil wir irgendetwas richtig machen müssen, uns verausgaben, sondern dass wir mit eben diesen gefüllten Herzen in dieser Welt gemeinsam mit dir unterwegs sein können, damit du verherrlicht wirst. Dazu bitte ich dich, dass du auch uns als Gemeinde begegnest, dass wir miteinander auf dich hören, auf dein Wort hören, dass dein Wort in unserer Mitte immer lebendiger wird, dass wir auf dich achten in all den Dingen, die du uns auch als Gemeinde mitgibst und aufgibst, wo du uns gebrauchen willst und füllen willst, heilen willst, befreien willst. Amen.